Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Demokratie macht Schule, unserem Podcast zum Demokratiebildungsleitfaden in Baden-Württemberg, wo wir versuchen, euch über den Faden gänzlich aufzuklären und euch anzuregen, euch mehr mit seinen Angeboten und weiterführenden Hinweisen zu beschäftigen. Und ich glaube, in den letzten 8 Folgen haben, wenn wir eins gelernt haben, dann, dass Demokratiebildung so mit Bordmitteln, die es an der Schule gibt, oft ziemlich schwer zu bewerkstelligen ist. Wir haben Interviews mit LehrerInnen geführt, die gesagt haben, ja, eigentlich können wir das so richtig nur in Fächern machen, die nicht prüfungsrelevant sind. Wir haben gesagt, fächerübergreifend ist schwer, Zeiten zu finden, Räume zu finden. Und außerdem ist es auch oft ein Mangel an Kompetenz oder Abwechslung an der Schule selbst. Und dafür gibt es zum Glück externe PartnerInnen, die Schulen helfen können, gute Demokratiebildung zu machen, Projekte zu machen, die sie selbst entweder nicht bewerkstelligen können oder die einfach ganz anders erfahrbar gemacht werden außerhalb der Schule. Und genau darum geht es in den nächsten 2 Folgen. In Folge 9 und 10 wollen wir euch einige der externen Partner vorstellen, mit deren Hilfe ihr an eurer Schule Demokratiebildung machen könnt. Und Alexa und ich sind ja in der Position, nicht nur über externe PartnerInnen zu sprechen, sondern auch externe PartnerInnen zu sein. Wenn wir nämlich mit Aula an eine Schule gehen, dann machen wir da ja auch Beratung, Bedarfsanalyse, teilweise Schulungen. Und daraus haben wir jetzt, glaube ich, ganz schön viel gelernt darüber, was die Arbeit mit externen Partnern ausmacht, nicht wahr, Alexa?
Genau, also Erfahrung mit externen Partnerinnen. Wir sind ja selber externe Partnerinnen, ne? Kann man so sagen. Und also aus unserer Sicht machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das halt sehr positiv wahrgenommen wird, vor allem von den Schülerinnen, wenn wir vorbeikommen, weil wir eben einfach einen anderen Blick haben, weil wir unbekannt sind, weil wir von außen kommen und nicht Teil von diesem System Schule eben sind, von dem Alltag, den sie dort ständig erleben.
Wir kriegen ja auch oft das Feedback, dass sie sich besser benehmen, wenn wir da sind.
Ja, oder? Klar.
Und man erinnert sich natürlich auch mehr, ne? Also ich glaube, ich erinnere mich aus meiner Schulzeit so an alle Besuche von außen, wo jemand da war oder wo ich hingegangen bin, weil es einfach nicht Alltag war.
Es ist halt auch ein bisschen nochmal schulformabhängig, muss ich auch sagen. Also man merkt schon, dass gewisse Schulen, also vor allem Gymnasien, einfach deutlich mehr auch Besuche bekommen von außen oder dass mehr gewöhnt sind. Aber bestimmte Schulformen, Stadtteilschulen oder ja sogenannte Brennpunktschulen oder auch, wir haben ja auch schon mit Förderschulen gearbeitet, da merkst du halt einfach, dass die Schülerinnen dann so richtig happy sind und das total wertschätzen, dass jemand von außen kommt. Also allein das eröffnet dann schon mal einen Raum, ganz anders arbeiten zu können. Und man hat natürlich, wie gesagt, auch diesen Blick von außen, der einfach nochmal ganz anders ist, wenn man jeden Tag miteinander arbeitet. Genau, gleichzeitig gibt es manchmal natürlich auch dann den gegenteiligen Effekt, dass es so ein bisschen, ja, so ein Unbehagen vielleicht gibt unter den Lehrkräften vor allem, die es ja nicht auch immer unbedingt gewohnt sind, ne, dass Leute von außen mitbekommen, was ihre Arbeit ausmacht. Und das kriegt man ja schon mit. Man kriegt ja mit, wie die Schülerinnen drauf sind und viele sind dann so ein bisschen so, ah ja, okay, ja, sonst sind die nicht so oder versuchen sich irgendwie so zu rechtfertigen, was aber auch gar nicht notwendig ist, weil die Situation ist eh eine andere. Man kann nicht davon, von der Situation darauf schließen, wie es im Alltag sozusagen läuft. Mhm. Aber das begegnet mir auf jeden Fall auch hin und wieder.
Gleichzeitig ist es halt auch nicht immer einfach, an so eine Schule zu kommen von außen, weil man auch, ja, so bestimmten Hürden begegnet. Angefangen mit, wann und wo soll überhaupt so ein Schulbesuch stattfinden? Wo ist überhaupt das Zeitfenster dafür?
Ja, klar, das ist immer ein Thema. Also alle, die mit und an Schulen arbeiten, also sowohl intern als auch extern, wissen das, dass Zeit eben eins der größten Themen ist und Räume und überhaupt, ne, also einfach die Kapazitäten freizuschaufeln, um andere Dinge zu machen. Dann gibt es natürlich Projektwochen oder bestimmte Tage, wo einfach diese Dinge von außen dann stattfinden können, was super ist. Aber ich persönlich würde mir das wünschen, dass es häufiger der Fall ist. Und das kriege ich auch von Schülerinnen mit. Also wenn wir zum Beispiel in unserer Arbeit die Schülerinnen ja einfach fragen, so was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne an der Schule verändern, dann kommt ganz oft dieser Wunsch, irgendwie mehr Projekttage, mehr mitentscheiden können, was wir sozusagen lernen wollen, mehr Projektarbeit und was einfach ganz oft natürlich die Involvierung von außen bei allen, also wie sagt man, die Involvierung von außen so mit sich bringt. Und genau, das von daher wäre es cool, wenn sowas irgendwie mehr im Alltag der Schule verankert wäre. Aber es ist nicht einfach, da hast du recht. Aber es gibt auch Schulen, die das wahnsinnig wichtig finden und deswegen immer wieder Leute von außen einladen.
Ich verstehe auch den Wunsch danach, mehr solche von außen begleitete Projekte zu haben, mehr mit der Außenwelt zu interagieren, weil das nicht einfach nur, oh, ich will keinen Matheunterricht machen, ist, wie das häufig interpretiert wird von Nichtpädagoginnen, sondern es hat ja auch was damit zu tun, wie sehr die Schule eine Insel ist, ja, wie sehr die Schule ein künstlicher Raum ist oder versus wie sehr die Schule vernetzt ist mit der Außenwelt, mit der Kommune, mit der Stadt, in der ich bin, wie viel ich mitbekomme. Und ich glaube, SchülerInnen fühlen das und sie haben diesen instinktiven Wunsch, wir wollen hinaus in die Welt und wir wollen dieses Lernen, aber auch das Erfahren viel stärker verzahnen.
Absolut. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und ich glaube, das ist der größte Benefit, die größte Wirkung, die man haben kann davon. Das ist eben genau dieses Hamsterrad oder ich nenne es in letzter Zeit immer gerne Bunker, Schule als Bunker. Ja, weil es wirklich sowas Abgeschnittenes hat teilweise, ne? Und dieses von außen weicht das auf. Ich meine, es gibt viele Systeme, die so funktionieren, die so, ne, in sich geschlossen sind. Eine Universität ist ähnlich.
Viele Arbeitsplätze.
Viele Arbeitsplätze sind ähnlich aufgebaut und gerade in der Schule ist es ja ein Stück weit eine Vorbereitung auf die Welt sozusagen. Und oft hat man eben einfach das Gefühl, dass das, was wir hier machen, ist so eng getaktet, dass es irgendwie gar keinen Raum gibt für diese äußere Welt. Mhm. Und da kann man so ein bisschen eine Brücke schlagen, indem man Orte besucht, zum einen natürlich nach außen geht oder sich Leute einlädt in die Schule. Weil das würde ich jetzt beides mal drunter fassen unter Arbeit mit externen Partnerinnen.
Genau, das größte Problem, wenn ich wenig Zeiten für sowas habe, ist natürlich, ich arbeite einmal mit einem externen Partner zusammen und dann verändert sich etwas, ja, dann wird ein Lernprozess angestoßen bei den SchülerInnen, sie machen irgendeine neue Erfahrung, vielleicht werden sie dadurch anders, ja, vielleicht besuchen sie ein internationales Informationszentrum und lernen andere Kulturen kennen und vielleicht werden sie sogar kurzzeitig aufmerksamer für solche Dinge. Aber das Problem ist, Lernen funktioniert ja nicht durch einmalige Erfahrungen. Das wissen ja alle, die irgendwie Pädagogik irgendwie gelernt haben. Diese Dinge müssen verstetigt werden. Und das Problem an sehr punktueller Arbeit mit Außenstellen, die dann in der Schule nicht fortgesetzt wird, ist natürlich, dass sich dieses Lernen nicht verstetigt. Und dann hat man eine ganz, ganz große Chance verloren.
Ja, das stimmt. Absolut. Also zum einen glaube ich schon, dass es auch Sinn macht, irgendwie ab und zu so einem Impulse zu setzen und auch Impulse können was verändern. Aber es ist gut, wenn die dann vielleicht auch nochmal aufgegriffen werden. Also wenn die zum Beispiel dann das, was man da erfahren hat, dann mit dem Unterricht verzahnt wird auf die eine oder andere Weise oder sowas irgendwie über einen längeren Zeitraum vielleicht auch funktioniert. Also die meisten der Angebote, die wir auch noch vorstellen werden, sind ja einmalig oder zumindest zeitlich begrenzt. Teilweise gibt es auch Begleitung und Beratung. Und ja, wir können auf jeden Fall dafür plädieren, dass es am besten ist, wenn man irgendwie die Dinge ein bisschen langfristiger anlegt. Sei es eben, dass man was Längerfristiges dann ein längerfristiges Angebot bucht oder das dann versucht, in den Unterricht zu integrieren, was man dann sozusagen erfahren hat. Ich denke, das machen auch viele, gerade wenn es um sowas geht wie Gedenkstätten besuchen, dann liegt es auf der Hand. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie ein Workshop rund ums Thema Rassismus oder Antirassismusstrategien oder sowas, ne? Da reicht es definitiv nicht, dass man sich irgendwie einmal jemanden holt. Gerade sowas passiert gerne mal, wenn dann akut irgendwie was vorgefallen ist und ne, dann macht man sowas und dann ist das aber auch wieder raus aus den Köpfen und aus dem Verhalten.
Genau, viele dieser Angebote bieten aber selbst auch Werkzeuge, Mittel zur Verstetigung an. Also die geben Materialien mit oder machen Vorschläge für den Schulalltag. Und wenn ihr euch Angebote raussucht, dann solltet ihr auf sowas auf jeden Fall achten.
Genau, und dann haben wir noch ein Thema Finanzierung. Das wird jetzt nicht so lange drauf eingehen, aber es ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig für diejenigen, die sich das jetzt hier anhören. Das meiste, was wir vorstellen oder was auch der Leitfaden eben vorschlägt, ist staatlich gefördert und ist, glaube ich, für die Schulen fast in den meisten Fällen komplett kostenlos. Und Es gibt aber auch ein paar Angebote, die kostenpflichtig sind, wo es NGOs sind, Organisationen in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die Dinge anbieten, aber wir fokussieren uns jetzt irgendwie auf die Organisationen und auf die gemeinnützigen Themen, genau. Und da gibt es dann so Eigenanteile für Schulen, ja, wo die natürlich versuchen, Förderungen zu bekommen und dann aber die Schulen immer noch einen kleinen Teil sozusagen zahlen. Und manchmal lohnt es sich auch, ein bisschen was auszugeben, unserer Erfahrung nach. Genau, kommen wir später noch drauf. In der nächsten Folge, da werde ich noch ein paar externe Partnerinnen nennen, wo es auch kostenpflichtige Angebote gibt.
Genau, aber ich glaube, wichtig ist, dass Schulen immer dieses breite Feld haben, wie sie sich Finanzierung für sowas holen können. Sei es vom eigenen Schulträger, die halt viele Demokratieprojekte bezuschussen, beziehungsweise Schulen direkt Geld geben, um so etwas in Anspruch zu nehmen. Seien es die Fördervereine, seien es, was wir auch schon erlebt haben, Spenden von lokalen Organisationen, von lokalen Unternehmen an die Schule, um Demokratiebildung machen zu können. Und es gibt super viele Angebote, die einer Schule dabei helfen, selbst kostenpflichtige Angebote mit einem Eigenanteil zu finanzieren.
Genau, und da ist halt immer die Frage, ne, ist das notwendig oder kann man nicht irgendwie auch nur auf die kostenlosen Angebote zurückgreifen? Ist auf jeden Fall auch immer möglich. Das muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden, ne, ob dann vielleicht manchmal die Qualität irgendwie eine andere ist oder auch nicht. Also das ist, glaube ich, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber wir wollen hier irgendwie ein breites Spektrum aufzeigen und deswegen zeigen wir alle möglichen Anbieter.
Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit so Partnern, zu denen man hingeht, die das irgendwie offizielle Stellen sind, die Angebote für Schulen machen, wenn sie von Schulen besucht werden. Da hätten wir als erstes den Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag bietet tatsächlich verschiedene Formate an, also entweder wenn euer Abgeordneter, eure Abgeordnete euch einlädt, dann könnt ihr ins Plenum gehen als Gäste, als Schulklasse oder einen Informationsbesuch machen. Und dafür könnt ihr sehr, sehr gut eure Abgeordneten anschreiben. Ich weiß, dass die sich darüber freuen. Die freuen sich über jede Form von Aufmerksamkeit und Beteiligung. Das ist also ein Weg. Ein anderer Weg sind Kindertage oder kindgerechte Führungen und Schülerseminare. Die werden von Klasse 7 bis 10 angeboten. Oder auch das Planspiel Parlamentarische Demokratie spielerisch erfahren zur Arbeitsweise des Deutschen Bundestags. Das funktioniert ab Klasse 10. Nähere Infos dazu findet ihr auf www.bundestag.de.
Ja, dann geht es jetzt noch eine Etage höher sozusagen. Das Europäische Parlament, auch die bieten Angebote an. Habe ich tatsächlich auch selber mal daran teilgenommen als Schülerin und kann nur sagen, dass es sehr, sehr, sehr positiv und sehr cool war. Und man fühlt sich, also erstmal, wenn man in so einem großen Plenarsaal ist und irgendwie merkt, hier werden irgendwie auf europäischer Ebene Entscheidungen getroffen und Debatten geführt, das ist einfach, also fand ich super cool. Vielleicht ist das auch meine Nerdiness, die ich so irgendwie cool fand. Aber wir waren eigentlich alle sehr, sehr beeindruckt, ne? Also das ist so, was man auf jeden Fall machen kann, ist eben so eine Führung und dann eben auch teilweise Debatten verfolgen. Und da auch live dabei sein. Wir hatten, glaube ich, damals auch dann ein Gespräch mit einem der Abgeordneten und konnten da Fragen stellen. Das war auch richtig cool. Genau, und was ich jetzt hier noch sehe im Leitfaden, es gibt auch ein Rollenspiel, genau, was man sogar machen kann in diesem Besucherzentrum in Brüssel, also was speziell für Schulklassen angeboten wird. Von sowas bin ich ja sehr großer Fan, wenn man direkt interaktiv sich da einbringen kann und sich dann richtig reinfühlen in diese Rollen. Das kann sehr aktivierend sein. Genau, also auf nach Brüssel.
Wenn euch Brüssel oder Berlin zu weit weg sind und ihr sagt, nee, also höchstens nach Stuttgart schaffen wir es, dann gibt es natürlich auch vom Landtag Baden-Württemberg Angebote und Formate. Und zwar könnt ihr euch da entscheiden zwischen einem etwa zweistündigen Programm während der Plenarsitzungstage. Da kriegt ihr dann Einführung, einen Besuch der Plenarsitzung und ein Abgeordnetengespräch. Oder etwa zweistündiges Programm außerhalb der Sitzungswoche, wo ihr ganz viel über die Aufgaben und Arbeitsweise des Landtags erfahrt und auch ein Abgeordnetengespräch bekommt. Das Ganze unter landtag-bw.de.
Dann haben wir jetzt ein bisschen nochmal was anderes als immer nur die wirklich politischen Institutionen beziehungsweise Versammlungsorte, nämlich noch das Haus der Geschichte in Baden-Württemberg. Da war ich persönlich jetzt noch nicht. Aber kann ja noch werden. Da gibt es verschiedene Formate, so Führungen zum Thema Migration, Frauenbewegung oder Demokratie. Das ist jetzt recht vage. Aber scheinbar gibt es auch, was ich ziemlich cool finde, Schülerinnen, die selber Führungen anbieten, also Peer-to-Peer. Und das ist, glaube ich, gerade bei dem Thema ganz gut, weil die das, glaube ich, sehr gut aufbereiten können. Und man kennt das ja gerade. Ja, wenn man irgendwie da so in dem geschichtlichen Thema sehr tief drin ist, es ist, glaube ich, nicht so einfach, das zielgerecht aufzuarbeiten. Also das finde ich eine coole Idee. Und ansonsten gibt es Workshops auch zum Thema Migration, Revolution von 1848 und Nationalsozialismus und Zivilcourage.
Dann gibt es natürlich lauter Gedenkstätten. Und Gedenkstätten sind eine Sache, mit der ich selbst viel zusammenarbeite. Und ich konnte beobachten, dass das pädagogische Angebot der Gedenkstätten in den letzten Jahren sich wirklich nochmal massiv verbessert hat. Also wenn ihr Geschichte unterrichtet, ihr findet wirklich nirgends so gute, so interaktive, so emotional auch ergreifende Materialien für euren Unterricht wie in Gedenkstätten. Ihr könnt sie besuchen für Führungen, ihr könnt dort Projektarbeit machen in zahlreichen Gedenkstätten in Baden-Württemberg. Diese Fahrten werden gefördert durch das Kultusministerium. Und eine Übersicht der Gedenkstätten in Baden-Württemberg gibt es auf gedenkstätten-bw.de. Ich kann das wirklich nur extrem empfehlen. Also ich habe das selber ganz oft gesehen, wenn ich mit so einer 7. Klasse zu tun hatte, mit einer 8. Klasse. Und dann sind die Jungs und sie sind rowdig, weil das ist halt das Alter. Dass die dann so berührt sind, dass die nochmal so eine ganz andere Empathie entwickeln, weil diese Angebote, die es dort gibt, oft auch mit Augmented Reality und mit ganz, ganz interaktiven, neuen, digitalen, menschlichen Formaten, mit Begegnungen, die einfach so erfassen, dass sie komplett in diesen Inhalten drin sind und sich plötzlich auch benehmen wie kleine Engel, einfach nur, weil sie tatsächlich sehr, sehr tief drin im Lernen sind. Das kann ich jedem sehr ans Herz legen.
Ja, cool. Auch gut zu wissen, dass sich das Angebot nochmal verändert hat. Da habe ich jetzt auch nicht so die Vergleichsmöglichkeiten sammeln können die letzten Jahre. Ich habe noch internationales Forum Burg Liebenzell e.V. Es ist jetzt nicht, liegt jetzt vielleicht nicht so sofort auf der Hand, aber das in Südbaden ist es in Baden-Württemberg und vielleicht kennen das auch einige von euch. Und da gibt es ziemlich coole Angebote, die dann natürlich dort vor Ort durchgeführt werden. Das ist eine Burg, eine alte, die wirklich ziemlich schön aussieht, mitten in der Natur. Und da kann man dann eben Workshops buchen oder Demokratietage nennt sich das. Und da können Jugendliche ab 14 Jahren teilnehmen und mehrere Tage sich eben weiterbilden. Ich kann nicht genau mehr zu dem Angebot sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich das lohnt und dass es von dem, was ich jetzt so recherchiert habe, ziemlich spannend aussieht. Und ich glaube eben so, dass dieses vor Ort sein und die Dinge wirklich dann auch direkt erleben und miteinander austauschen, dass das aus der Erfahrung einen richtig krassen Mehrwert hat für viele Schülerinnen und junge Menschen. Und genau, da kann man ja auch als Klasse hinfahren und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, als Klassenfahrt dann vielleicht auch gleich zu organisieren, aber lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube generell, ne, alle diese Angebote, die werden jetzt besucht, die wir genannt haben. Und das sind einfach immer, das muss ich euch nicht erzählen, das sind die prägendsten Erinnerungen. Es ist dieser Tapetenwechsel, der damit einhergeht, diese distinkten Gerüche und einfach, es ist außerhalb des Alltags, außerhalb dieses Klassenzimmers. Es wird ganz, ganz anders gemerkt. Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die euren SchülerInnen bis ins Erwachsenenalter im Kopf bleiben. Deshalb nehmt das in Anspruch. Es ist stark gefördert. Ihr könnt zu fast allen diesen Dingen kostenlos hingehen. Und das sei euch sehr ans Herz gelegt. Und wir haben jetzt nur die Sachen, die besucht werden, gemacht. Es gibt viel mehr Angebote, die dieser Leitfaden hergibt. Aber wir sind jetzt schon über 20 Minuten und wir wollen euch nicht überfrachten. Deshalb machen wir hier an der Stelle einen Cliffhanger. Und ich würde sagen, Alexa, wir stellen dann in Folge 9 restlichen Angebote externer PartnerInnen, auch wie baue ich meine SMV auf, wie schaffe ich es mit Rassismus in meiner Schule umzugehen und so weiter.
Genau, da geht es dann eher um PartnerInnen und Angebote, die dann auch in der Schule stattfinden.
Genau, genau. Also wenn euch diese Fragen umtreiben, bleibt auf jeden Fall gespannt und Dann werde ich noch ein kleines Schmankerl geben, was der Leitfaden auch sonst noch bietet, was wir euch gar nicht so richtig im Podcast erzählen können. Bleibt gespannt und uns gewogen und
bis nächstes Mal.
Tschüss.